17. historische Zürcher Miniatur, Stadelhofen, 1489. Manchmal kann man beobachten und gerade bei erfolgreichen, intelligenten Berühmtheiten fällt es einem besonders auf, wie doch Menschen direkt in ihr Verderben laufen, wie nämlich derjenige, wo sonst umsichtig auf Gefahren achtet, aufs Mal wie blendet, drauf los, die dümmsten Handlungen beginnt. Was macht's auch aus, dass ein Mensch zu seinem eigenen Schaden tut wirken? Ist der Erfolg, wo lässt glauben, man sei der Liebling von Göttern? Ist die Überschätzung von eigenen Ressourcen vor eigener Gescheide? Ist es ein Gewohnheit, das einen auf den austretenden Pfaden zurückhebt? Spiegelt den Starrsinn einem vor, dass man selber nur ständig im Recht sei? Dass man mehr Recht hat als andere? Ist es der masslose Weingenuss, der das Hirn allmählich verfettet? Ist es Verkalkung von Blutgefäßen, wo das Nervengewebe lässt verdorren? Ist es eine Sorge um einem selber, wo die Sicht von den anderen nicht gesehen lässt? Steckt von Natur aus in dem, wo einen gross macht, der Keim vom Verderben? Seelein, wo Reichtümer zusammenspart, geizig verhungern müssen? Wird ein, wo grosszügig Arme beschenkt, dann auch selber verarmen? Geht ein, wo vorsichtig hockt auf seinem eigenen, vom Nichtstun verloren? Kommt, wer sich mutig ab Macht kämpft, dann tollkühn am Ende unter die Räder? Was macht's das Mängel im Unverstand, das Grabs eigen, sich selber schaufelt? Der Lazarus Göldli kann's kaum glauben. Seine Pläne gehen auf. Das Hundetöden führt Zentrum zu Empörung. Verschiedene Gemeinden schicken Abordnungen. Man redet und man lässt nicht, man verspricht und man beschließt nicht. Man beschließt auf eine Art und redet anders. Man droht dawider, macht Angst und kommt Wut über. Und schliesslich dann ist es so weit. Jetzt ist der Lazarus Stadthauptmann von Zürich. Wirklich ist er jetzt der mächtigste Mann der Stadt. Tatsächlich kann er sich jetzt rächen an dem verhassten Bürgermeister.
Heute muss er sterben, denkt er. Heute schlägt dem Empörkömmling sein letztes Stündli. Heute stürzt der Kerl, wo unsere Familie immer noch demütiget. Der Platzhirsch, wo mich zur Witzfigur macht. Der Raffer, wo neues Göldli überflügelt hat und sich selber zum reichsten Mann von Zürich aufbeschissen hat. Der Volksverführer, wo alle Fäden an sich gerissen hat und wo hinterlistig Position vom Adel untergraben hat. Der Weg geniesst der Lazarus seinen Triumph. Einen Weg ist ihm nicht ganz wohl.
Wenn nur nichts schief geht, wenn sein geschliffene Maul nur nicht mehr zum Wort kommt, wenn das Volk nicht wieder umgeht, bevor sein Kopf fällt.
Das Stadelhofen vor der Stadtmauer ist alles parat für die Hinrichtung. In der Mitte vom Platz steht eine Bühne aus Holz. Hinten am Rand dieser Bühne stehen Männer mit dem Rücken gegen das Publikum. Ihre langen Mäntel in bunten Farben prangen mit ihrem Wappen, wo einen grossen Teil vom Rücken deckt. Auf den Köpfen, in der gleichen heraldischen Farbe, schwingen Federnbüsche auf dem Barett mit breiter Krempe. An der schwarzen Pelerine mit der Kapuze über einem weissen Gewand erkennt man den Prior-Haltiner der Prediger. Am rechten Rand der Bühne stehen zwei Trompeter und blasen die Fanfare. Einer der Männer auf der Bühne löst sich aus der Reihe. Es ist der neue Stadthauptmann Lazarus Göldli. Er steht vor das Publikum und auf sein Kommando hin verliest der Reichsvogt Gerold Meyer das Urteil. Im Namen vom allmächtigen, allwissenden, allgütigen Gott, in nomine Trinitatis Dei, haben der Bürgermeister und der Rat kraft seiner hohen Gerichtsbarkeit ein Urteil gefällt. Johannes nomine Homo Silvaticus, superbiae cupidus, vitae in morte ferendus est, gladio cum decapitatione. Wo der damit fertig ist, befiehlt der Stadthauptmann einem Beichtvater.
Halt ihn her, waltet eues Amts!
Nach einer weiteren Fanfare ergreift der Beichtvater und berühmte Prediger Haltiner das Wort für einen feierlichen Gottesdienst, würdig für so einen politischen Tod. Seine Predigt soll dem Volk das Urteil aus christlicher Sicht erklären und ist sorgfältig nach grossen Vorbildern in ähnlich wichtigen Fällen ausgeschafft.
Gott, du Allmächtige, Allwissende, Allgütige, dreifach und einzige Gott, schau mild auf deinen unwürdigen Knecht ab, verzeih dem schwachen, unwissenden Mönchli, wo jetzt sich rausnimmt, ein Richtspruch nicht zu fehlen, nein, wo mit seiner ganzen Unfähigkeit probiert, einen Richtspruch zu begründen, zu erklären dem Volk, wo der Anspruch hat auf Offenheit, auf Gerechtigkeit. Der Richtspruch begründen heisst, beweise, dass der Hans Waldme der Tod verdient hat. Furcht ergreift mich vor der gewaltigen Aufgabe. Gisch doch du allein, Herrgott, das Leben und nimm's es. Maria, Himmelskönigin, hilf du mir, stammer bi. Dixit Augustinus, a superbia initium sumpsit omnis perditio. So redt der Augustinus. Der Hochmut ist Quelle von allen Sünden. Sie wachset aus dem Hochmut als ihre Wurzeln und als ihrem Stamm. Der Spruch soll mir den Weg weisen zu meinem Beweis, der soll mir leuchten, wie einem müden Pilger die Lampe von der Herberg den Weg zeigt,
Wie er alles Lager hund, won er seine müde Glieder kann ausstrecke. Aber wie ein Blinde ein Führer braucht, zum ihn am Grabe vorbei leite, so brauch ich einen Begleiter, wo mich behütet vor der gefährlichen Fallstrick vom Irrtum. Aber wer kann das sein? Allmächtiger Gott, vor 2 Jahren hast du in deiner grenzenlosen Güte entsprechend deinem umfassenden Ratschluss die unerforschliche Gnade gehabt, ein heiligmäßiger Mensch aus seiner Klausen in Sachsle oben Kernwald zu dir aufzunehmen. Ein wunderbarer Einsiedler, gross in seiner Bescheidenheit. Homo ille modestissimus, devotissimus, humilissimus, beneficentissimus, mansuetissimus, et carissimus, der äußerst bescheide, fromme, korsame, wohltätige, friedliebende und gnadereichste Bruder Klaus. Wer bin ich, arme Sünder, neben dem selbstlosen Berater von Fürsten und Prinzen, neben dem Eremit, wo während Jahrzehnte ohne irdische Speis gelebt hat, und dem du, grosser Gott, eine Vision, eine Offenbarung geschenkt hast, wo schärfste Prüfungen von höheren und gelehrten Geistlichen standheben? Wer bin ich, wo jetzt der Auftrag hat, ein Urteil zu begründen und nicht mehr das Glück hat, beim Bruder Klaus Rat holen in meiner schwierigen Aufgabe? Ja, Gott hat ihn erleuchtet. Gott hat dem Bruder Klaus eine Vision gegeben, eine Offenbarung von der rätselhaften Dreifaltigkeit, von der Trinitas Dei. Ja, Gott hat ihn erleuchtet. Gott hat dem Bruder Klaus eine Vision gegeben, eine Offenbarung von der rätselhaften Dreifaltigkeit, von der Trinitas Dei. Diese Vision sieht aus wie ein Rad mit 6 Speichen. Im Zentrum, dort wo die Nabe wäre, sind die 3, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 3 Speichen mit dem spitzligen Ginne gehen aus von der einigen Gottheit und umfassen die ganze Welt. Sie haben die Gewalt über Himmel und Erde. 3 Speichen mit dem spitzligen Aussen gehen wieder innen und sind einig und unteilig in göttlicher Gewalt. Vergleicht man die Vision mit dem Zifferblatt von einer Uhr, so verweist die Speicher nach 10 auf Gott Vater, der Schöpfer in seiner Allmacht, Magnificentia Dei. Die Speiche gegen 8 verweist auf die unbefleckte Empfängnis
das Wunder, wo das unermesslich Großgöttliche als munzigs Kindli i und ausgangen ist in die unversehrt Jungfrauschaft von der Himmelskönigin und das in größter Armut in Abstinentiam und die Speiche nach sechs verweist auf den Heiligen Geist und damit auf Gottes Liebe. Caritas. Die Speiche gegen vier verweist auf das gleich unermesslich Göttliche, wo nie geht die Hostie, in das göttliche Geschenk von Lieb und Blut Christi, Beneficentia, und seine Forderung an die Menschen, Barmherzigkeit zu üben, Misericordia. Die Speiche nach zwei weist auf Gottes Sohn, der Erlöser, Pietas Filii. Die Speiche, wo breit ist ihr Nabel und spitz gegen zwölf, ist zu verstehen als unser klein zerbrechli Leben, wo uns gegeben ist durch die Liebe Gottes, zum in dieser kurzen Zeit die unaussprechli Freude zu verdienen in die Ewigkeit durch Unterwerfung unter Gottes Wille. Wie Jesus sagt, wonen der Petrus wird verteidigen gegen die Schergen, wonen verhaftet, soll ich den Kelch nicht trinken, wo mir der Vater gibt, in seinem wunderbaren Gehorsam, Devotio. Das ist die Bedeutung von Offenbarung, wo Gott in seiner Gnade dem Bruder Klaus hat zukommen lassen und wo mir unwürdigen Menschli dient als Leitfaden für meine Begründung, für meine Erklärung von unser gnädigen Herren Urteil. Primo und als erstes ist meine Aufgabe, Zuständigkeit von unserem Gericht zu beweisen auf sechs Arten, entsprechend dem Bruder Klauses Vision. Die Speiche, die ausgeht von der Nabe gegen Szene, weist auf die Magnificentia Dei, auf Gottes Allmacht. Gott ist Gericht und durch göttliche Gnade kommt die hohe Gerichtsbarkeit dem Kaiser zu, dem Kaiser vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Der Kaiser aber delegiert das Blutsgericht seit 500 Jahren an seinen Reichsvogt in Zürich. Reichsvogt ist zurzeit unser gnädiger Herr Gerold Meyer von Knonau, Präsident von dem Hohen Gericht. Die zweite Speiche, wo mit dem Spitzli gegen 8 auf die Armut im Stall von Bethlehem weist, auf die Abstinentia und auf die Pflicht vom Gericht, die Schwachen zu schützen vor dem Übermut der Tyrannen, gibt uns ganz besonders die Legitimation, mit härter Hand durchzugreifen. Die dritte Speiche wird breit gegen 6 und verweist auf Caritas, Liebe zu Gott, und drum ist im weltlichen Gericht die Macht übergeben, als Schirm von der Kirche, von der Geistlichkeit zu wirken, als Stütze von der Verbreitung vom Glauben. Die fünfte Speiche mit dem Spitzli gegen 4 und die Hostie, die himmlische Speise, mahnt an die irdische Beneficentia, an die Pflege vom Gemeinwohl und Sicherung vor Ausbeutung. Die Speiche, die gegen 2 breit wird, weist auf Gottes Sohn, wo Lieb und Leben hingibt am Kreuz, während der eine Räuber seine gerechte Strafe hinnimmt und mit Jesus ins Paradies eingeht, während dem verstockten Verbrecher ewige Höllenqual blüht. So auch hat unser Gericht die Pflicht, verstockte Verbrecher zu strafen. Zuletzt, nicht zumindest, die 6. Speiche mit Spitz gegen 12 erinnert an die Ergebung in Wille Gottes, Devotio, und gibt dem Gericht Pflicht und Kompetenz, gegen Gewalt einzuschreiten, ebenso wie Jesus sagt zu Petrus: Wer zum Schwert greift, kommt durch Schwert um. Wir überspringen den grossen Teil dieser Predigt. Wer die Integralpredigt zum Tod vom Hans Waldmann will lesen, findet den Text unter www.prozuridutsch.ch/text/roman. Wir fahren weiter mit dem letzten Teil. Sekundo, und als eigentliche Aufgabe kommt Beweisführung. A superbia initium sumpsit omnis perditio. Der Hans Waldmann ist schuldig erkannt wegen Hochmut, superbia, sich als Bauernbub über eine Familie von altem Adel und grossen Verdienst zu stellen, schuldig über sein Herkommen raus, grossspurig mit Pusig und Kleidung aufzutreten und die noblen Konstaffelherren und ihre Damen mit Kleidermandat abzudrucken, schuldig die verdienten Patres in ihrem Wandel einschränken und der Fürstabtissin sogar den Schlüssel zur Abtei zu entziehen. A superbia initium sumpsit omnis perditio. Radix omnium malorum est cupiditas. Der Hans Waldmann ist schuldig erkannt wegen Habgier, cupiditas. Der Hans Waldmann ist schuldig, sich auf alle Arten in Reichtum anzuhäufen, sich eine goldige Kette mit Wappen um den Hals zu legen, allbot und grad erst wieder in dem Sündenpfuhl von Baden zu verkehren, gegen Korruptionswetter und uns selber die grössten Schmiergelder von Herzog und Küngen einzustreichen. Wahrhaftig, radix omnium malorum ist Cupiditas. Apostasia, der Hans Waldmann ist schuldig erkannt, wegen Abfall von Gott. Apostasia, der Hans Waldmann ist schuldig, dass er sich rausnimmt, über Leben und Tod gerichtet. Er ist schuldig, dass er ohne kaiserliche Ermächtigung Todesurteil fällt, wo doch der Kaiser selber nu durch Gottes Gnade darf richten. Das ist treulos gegen Gottes Gebot. Das ist Abfall von Gott, Apostasia. Duricordia, der Hans Waldmann ist schuldig erkannt, wegen Herzlosigkeit. Duricordia, der Hans Waldmann ist schuldig, die Wirtschaftsgesetz zu Ungunsten von der Zürcher Landbevölkerung verschärft zu haben, so dass die kaum mehr einen Verdienst haben, ausser dem Kriegsdienst bei fremden Herren, schuldig auch noch die letzte Einnahmequelle, Reislaufen zu verbieten und so die zürcherischen Untertanen ins Elend stürzen, schuldig den Bauern ihre Wächter von Lieb und Gut, ihre Hunde hinzuschlachten. Duricordia. Pertinacia in ultione et in peccatis. Der Hans Waldmann ist schuldig, verstockt zu verharren, in Zorn und Rache und ohne Einsicht zu verharren in seine Sünde. Der Hans Waldmann ist schuldig, gnadenlos das Todesurteil vollziehen lassen am Frischhans teilig. Schuldig, nicht seine übrigen Sünde zu gestehen. Pertinacia in ultione et in peccatis. Seditio et proditio. Der Hans Waldmann ist schuldig erkannt wegen Aufruhr und Verrat. Seditio et proditio. Der Hans Waldmann ist schuldig wegen wiederholter Verwicklung und Anstiftung in verbotene Raufhändel, schuldig als Anführer vom nun erlaubten Zug ins Allgäu und Unterstützung vom verbotenen Freischarenzug, schuldig wegen geheimen Treffen bei den Augustiner, schuldig wegen geheimen Verhandlungen mit hohen Herren, von denen niemand nichts darf wissen, schuldig wegen Anrufung von Österreich gegen Zürich zu seinem eigenen Interesse. Seditio et proditio. Conclusio. Johannes a Silva gravemente pecando cum superbiam cupiditate apostasiam maleficentiam ultione seditione et proditione. Der Hans Waldmann hat sich schwer versündiget mit Hochmut, Habgier, Amassig gegen Gott, Bosheit, Rachsucht, Aufruhr und Verrat. Er ist drum eine Gefahr für die menschliche Gemeinschaft und hat sein Leben verwirkt, umso mehr, als er uneinsichtig in seine Sünde verharrt. Reichsvogt, Bürgermeister und Rat geben dem Nachrichter der unumstößliche Befehl, Hans Waldme sein Kopf mit dem Richtschwert vom Rumpf zu trennen und seine Seele dem allmächtigen Herrgott zu schicken, wo die dann richtet, entsprechend verdienst.
Nach dem Amen mahnt der Beichtvater Hans Waldmann an sein Versprechen, nämlich die Absolution sei daran gebunden, dass er seinen Standpunkt nicht mehr öffentlich darstelle. Auf das hin verzichtet der Todgeweihte auf eine Ansprache als versammelte Volk und bittet lediglich um Verzeihung für seine Sünde. Nochmal spielt der Stadttrompeter und der Henker kommt von seinem Opfer die Verzeihung über. Wo der Kopf gefallen ist, verkündet der Reichsvogt Gerold Meier von Knonau, man könne sich beruhigen. Eine Falschmeldung, sagt der Alarm, Habsburg rückt die gegen die Stadt an. Auch das Elk sieht man weit und breit kein Find. Wo sich das Murren, Rufen, Lachen und Fluchen im Volk geleitet hat, verlauft sich's Volk nah dies nah. Nachtdur hat's geschneit und man weiss nicht recht, ob der Blust an Bäumen weisser sei oder der Schnee auf dem Pflanzplatz hinter das reuste Haus, aber die Aprilsonne putzt die Unsicherheit gleitig weg, nicht aber die Unsicherheit und Angst in der Stube. In den Lichtstrahlen, wo durch die Ritze von geschlossenen Läden hineinkommen, tanzen die Stäubli. Nach hinter dem Laden, beim Skizue, sitzt die Tochter am Spinnrad und amig, wenn von Gassenlärm hineinkommt, güchselt sie durch ein Loch raus. Grossmutter räuscht, sitzt im Dunkeln und lässt zwischen den Lismernadeln öppe die ein Seufzger hören. Der Marx und seine Frau sitzen am Tisch und flüstern mit ihrem siebenjährigen Diethelm über Schulaufgaben. Am anderen Ende vom Tisch beugt sich im Kerzenlicht der Grossvater Heiri über eine Buchhaltung, ohne Interesse, bloß um sich ablenken, seit er alle seine Ämter hat müssen abgeben und sich nicht traut, zum nur das Geringste unternehmen. Er haltet's nicht aus, steht auf und läuft im Zimmer umeinander. Auf einmal lacht er, aber so ein bitters Lachen. Seine Frau ist froh, etwas sagen können und will wissen, was zu lachen gäb. Mir ist in den Sinn gekommen, wie der Heiri Escher dem Hansna vor dem sein Tod die Ritterwürden abgesprochen hat. Der Heiri Escher, Offizier in habsburgischen Diensten. Was hat der schon geleistet? Er kommt mir vor wie ein Befzger, der aus sicherem Abstand ein Rüd-Archetti verbellet. Dass man auch die grossen Hunde hat müssen töten. Und der Dominik hat noch gemeint, er könnte die Noble besänftigen, wenn er mitmache. Und weiter läuft der Heiri auf und ab. Wie geht's auch denen Zauftmeistern, die sie gesperrt haben? Ein Matthias Weiss von der Weber, dem Räuchli, dem Schäubli, dem Rickler, dem Hab.
die Hörnige sind ja schon am Köpfen, der Lieni Öhe von der Schiffleute und der Heini Götz vom Campbell. Und einmauern wollen's noch der Rudi Reis und der Hans Bieker von der Waag.
Das ist ja Schüli,
ruft seine Frau dazwischen.
Aber ich mach mir Angst um dich. Heiri, hoffentlich lönn's dich in Ruhe.
Der Heiri bleibt stehen, zuckt die Achseln, schüttelt den Kopf. Ich weiss es nicht und staune selber, dass ich noch lebe, noch nicht eingesperrt bin. Beim Ueli Widmer hat man auch gehofft, er käme davon, wo er im Frau Meister Asyl genommen hat. Und dann haben sie ihn gleich noch gekriegt.
Der Ueli, der ist ja über 80,
ruft das Grosse Reust und schluchzt.
Da kommt Reiter Gastor auf,
ruft die Tochter von hinterm Laden her.
In blau und weissen Gewänder mit einer Zürich-Standarte. Die haltet, steigen ab. Ums Himmels Willen,
schreit Grossmutter und lässt ihre Lismete fallen.
Was meint euch die?
Und schon poldert sie ans Tor.
Geh du aber schauen,
sagt sie zur Töchter.
Dir macht's nichts.
Nichts ist, ich gehe selber, stimmt der Heiri und. Ich komme mit, macht der Marx. Die zwei Mütter reden auf ihre Männer nie, sie sollen sich gescheiter verbergen. Die widersprechen energisch, der Diethelm fängt an zu brüllen, unterdessen polterts nochmal. Schliesslich gehen die beiden Männer voraus, die Däge haben sie angegurtet, die Frauen laufen hinten drei die Stegen ab. Wo das Tor offen ist, schwingen die zwei Weibel mit einem Bückling den Hut ehrerbietig bis an den Boden runter und der eine sagt: Hochgeachtete, erreicht! Unsere gnädigen Herren, Bürgermeister und Rat, ersuche die Höfli, ihr möget ins Rathaus kommen. Wir sollen uns ausrichten, eure Kenntnis werdet dringend gebraucht und man wär sehr froh um euer Rat und eure Hilfe. Ob das nicht ein Finte sei, wenn die Frauen wissen, aber die zwei Weibel können sie beruhigen. Wichtige Herren, von Eidgenossen redet für den Herr Altbürgermeister Reust und im Vertrauen. Es sei ein heilloser Durcheinander. Der Herr Ludi Amme, der Stadtschreiber, sei zwar auch schon beizogen worden, aber auch der sage, er komme wichtigen Angelegenheiten nicht raus und nur der Herr Heili Reust wüsste ihn Abscheid. Der sagt, für so etwas müsste er sich noch parat machen, auch gerade noch ein paar Akten mitnehmen und auch sein Sohn Marx wüsste manche Sachen, die er selber nicht behandelt hat. Ob der auch gerade mit darf? Wir haben den Auftrag ganz Ihnen überlassen, wie ihr es mögt gut finden. Wenn ihr unsere Begleitung wünscht, so wartet mir so lang. Wenn nicht, gingen wir voraus melden, ihr kommt später. Allem Anschein nach ist der Heiri Reust mit einer anderen wieder in den Rat der Stadt aufgenommen worden. Die Frauen der Familie Reust fällt aber erst wirklich ein Stein vom Herz, wo ihre Männer am Abend wieder gesund heimgekommen sind. Soweit die 17. historisch Miniatur. Später geht's weiter mit der 18. historischen Zürcher Miniatur.